Ich habe ja angekündigt schon, dass ich über die Basics unseres Glaubens predigen möchte in den ersten Wochen des Jahres. Jetzt eigentlich hätte ich ja vor 2 Wochen gepredigt, dann wäre es um Gemeinschaft, nee, letzte Woche wäre es um Gemeinschaft gegangen. Das hat aber ja Sarah dann übernommen, weil ich krank war. Und heute, umso besser, habe ich ein ganz spannendes Thema für euch. Und um dieses Thema rauszufinden, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet für euch. Ups. Ist es noch heile? Gut. Also, dann starten wir mal mit dem Spiel. Ihr seht jetzt gleich ein Bild. Kommt gleich. Und ihr sollt versuchen, einen Zusammenhang zwischen den Bildern zu finden. Also ihr sollt versuchen, herauszufinden, welches Stichwort verbirgt sich hinter den. Ja, also das ist noch nicht das richtige Bild. Jetzt, welches Stichwort verbirgt sich hinter oder welches Stichwort verbindet all diese Bilder? Also das ist Bild 1, guckt es euch genau an, lasst es auf euch wirken. So, das nächste bitte. Bild 2, auch wieder ein bisschen auf euch wirken lassen, drüber nachdenken, was könnte ich damit meinen? Bild 3. Also es geht um ein zusammengesetztes Wort und ich suche nach dem zweiten Wort. Also jedes von diesen Bildern steht für eines von diesen zusammengesetzten Wörtern, immer das zweite Wort ist das gleiche. Und letztes Bild. Mach noch mal alle im Schnelldurchgang durch, bitte. Okay. Und wem geht ein Licht auf? Kontrolle? Nee, nicht ganz. Was? Sünde. Danke. Marlies, perfekt. Sünde. Macht nochmal bitte das erste. Hier haben wir eine Modesünde. Genau, danke schön. Nächstes. Da sagt man ein Rotsünder. Und der nächste ist Verkehrssünder. Und dann hier, das ist einfach eine, wie sagt man da? Ja, das ist halt eine kleine Sünde, wenn man das isst. Ne? Also heute geht es um Sünde und der Titel der Predigt ist Sündige Tapfer. Das ist mein mutiger Satz, Sündige Tapfer, mutiger Titel. Vielleicht erschreckt es euch auch ein bisschen zum Anfang. Aber der Satz kommt nicht von mir, auch wenn er von mir sein könnte, weil ich auch gerne so ein bisschen provokativ immer rede. Aber er kommt von Martin Luther. Martin Luther hat diesen Satz geschrieben an Philipp Melanchthon. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt er zu so einer Aussage? Sündige Tapfer, sündigen wollen wir doch eigentlich gerade nicht. Wie hängt das zusammen? Und als allererstes möchte ich mal mit euch ganz zum Anfang gehen. Ich habe ja gesagt, es geht um Basics und fragen, was ist eigentlich Sünde? Und wie kommt Luther zu so einer Aussage? Was ist eigentlich Sünde? Und ich glaube, ein Problem, wenn wir über Sünde nachdenken, ist, dass wir mit Sünde schnell solche Bagatelle verbinden, wie ich sie euch gerade gezeigt habe. Ja? Verkehrssünde, man sagt, es ist ein Verkehrssünder oder ein Modesünder. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich ja, vielleicht erstmal nicht so wahnsinnig dramatisch sind. Aber man nennt es Sünde, wenn man damit eine konkrete Tat beschreibt. Also man beschreibt etwas, was jemand getan hat und sagt, das war eine Sünde. Also das war etwas, was gesellschaftlich nicht in Ordnung ist, was irgendwie sanktioniert wird. Also das nennt man dann eine Sünde. Und ich glaube, das Problem daran, dass wir Sünde so im Alltag verwenden in unserer Sprache, ist, dass wir Sünde automatisch mit einer Tat verknüpfen. Also Sünde ist in unseren Köpfen, denke ich, auch bei uns Christen, schnell verbunden mit einer Tatsünde. Also da habe ich gesündigt. Dann ist diese Tat sozusagen gleichgesetzt mit der Sünde. Und ich behaupte und halte es für sehr wichtig, dass wir das nicht tun, dass wir das nicht verwechseln, dass wir nicht die Tat mit dem verwechseln, was Sünde eigentlich ist und welche Auswirkungen Sünde in unserem Leben hat. Also was ist Sünde eigentlich? Luther schreibt, der Mensch habe eine von tiefer Verkrümmtheit, Verderbtheit und Bosheit durchsäuerte Natur. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist quasi der Mensch. Was bin ich? Mensch, würde Luther sagen, du bist in eine von tiefer Verkrümmtheit, Verderbtheit und Bosheit durchsäuerte Natur. Das ist natürlich jetzt erstmal keine so schöne Diagnose, aber trägt also der Tatsache Rechnung, dass ja jeder Mensch, so wie auch Paulus das schon feststellt im Römerbrief, von Anfang an in seinem Leben irgendwie regiert wird von Sünde. Also Sünde ist in jedem Leben von jedem Menschen vorhanden. Luther schreibt auch mit Paulus, also er zitiert Paulus dann weiter, Römer 7, Vers 17, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also Paulus stellt fest, die Sünde ist etwas, was in mir wohnt, was mir von Anfang an irgendwie zu eigen ist. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, schreibt Paulus weiter, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also, die Sünde ist ein Teil von mir von Anfang an. Kierkegaard sagt sogar, oder Kierkegaard spricht man es, glaube ich, aus, wie auch immer, ist ein norwegischer oder schwedischer Theologe? Naja, egal, ich glaube norwegisch. Spielt aber auch keine Rolle, sagen wir skandinavisch. Der sagt, wenn wir keine Sünder wären, wären wir keine Menschen. Das ist jetzt eine ganz verrückte Aussage, ganz auf die Spitze getrieben, aber er hat ein Stück weit recht. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten lebt, ist Sünder von Anfang an. Und jetzt ist die Frage, also diese Sünde ist Teil von meiner Natur und die Dinge, die ich tue, die wir Sünde nennen, also eine Verkehrssünde oder eine Sünde beim Fußball oder eine, ich esse einen Muffin, obwohl ich gerade auf Diät bin. Diese Sünden, das sind natürlich jetzt, die werden ja nur spaßeshalber Sünden genannt, aber wenn ich tatsächlich sündige, also wenn ich tatsächlich etwas tue, was ich nicht tun will, so wie Paulus hier schreibt, dann ist nicht diese Tat die Sünde, sondern die Tat ist das Symptom von der Sünde, die in mir wohnt. Also wenn ich sündige, was wir im Sprachgebrauch sündige nennen, dann ist es nur ein Ausdruck von dem, was schon in mir drin passiert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, jemand, der zum Beispiel, jetzt will ich mal irgendeine Sünde nehmen, die nicht zu verfänglich ist, klaut, ja, der klaut was im Laden. Ein Jugendlicher klaut was im Laden. Dann klaut er ja nicht in dem Moment und dann überkommt ihn die Sünde in dem Moment. Er nimmt was mit und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht und dann danach denkt er, oh, jetzt habe ich aber gesündigt. Sondern es findet ja ein Prozess vorher und nachher in ihm statt. Und dieses Klauen entspringt ja auch irgendeinem Bedürfnis in diesem Jugendlichen oder in die sehr Jugendlichen, ich will das jetzt nicht nur Jungs klauen, irgendein Bedürfnis, was vorher schon da war. Also das Problem hat vorher schon in der Person existiert und existiert nachher auch noch. Genauso, ihr werdet, wenn wir jetzt an Ehebruch denken, an Steuerhinterziehung, an Diebstahl im großen Stil, dann sind es immer Symptome, die Tat in dem Moment ist immer ein Symptom von etwas, was vorher schon da gewesen ist. Und das ist das, was eigentlich die Bibel Sünde nennt. Das, was vorher schon da gewesen ist. Nicht die einzelne Tat, sondern das, was vorher schon da gewesen ist. Das macht die Tat natürlich nicht besser, aber es hilft zu verstehen, dass ich nicht nur dann Sünder bin, wenn ich gerade meinem Bruder eine Ohrfeige gebe, sondern auch schon Sünder bin. Und deshalb sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, helft mir mal auf die Sprünge. Das hatte ich nicht aufgeschrieben, das ist spontan. Wer seinen Bruder du nah nennt, der ist schon ein Mörder. Ja? Das ist genau das, was Sünde beschreibt. Also es ist quasi etwas in mir, was vielleicht noch gar nicht zur Tat geworden ist, was aber schon die Sünde ausdrückt. Also die Sünde ist wie eine Krankheit, die mich von Kindheit an befallen hat und die immer wieder sich in Symptomen äußert. Und das Problem ist, wenn wir jetzt aber Sünde so nicht verstehen, sondern Sünde nur in der Tat sehen, dann können wir dem Irrtum aufliegen oder dem Glauben, wie sagt man denn? Ja, dem Irrtum unterliegen? Gut, danke. Dann können wir dem Irrtum unterliegen, wir könnten diese Sünde irgendwie kontrollieren. Und das ist, glaube ich, einer der größten Irrtümer, was Sünde angeht, die Christen haben, und deshalb so wichtig, das heute anzusprechen, dass wir Sünde in unserem Leben irgendwie kontrollieren könnten. Ich erkläre euch gleich, wie ich das meine. Wenn ich jetzt also sündige, mal ein Beispiel, ich sündige, ich habe was geklaut oder so, und ich nehme mir vor, ich will das nicht wieder tun. Oder als Jugendlicher, ich habe was geklaut oder ich habe gelogen, ich habe meine Eltern angelogen oder so und ich nehme mir vor, ich will das nicht wieder tun. Dann führt das oft dazu, dass ich das, was ich getan habe, in irgendeiner Art und Weise verdränge. Also dass ich entweder sage, ich versuche das jetzt zu unterdrücken, diesen Drang in mir wieder zu klauen, wieder zu lügen, wieder irgendwas zu tun, wovon ich weiß, dass es nicht richtig ist. Also ich versuche das zu unterdrücken, aber das unterdrückt ja nicht gleichzeitig dieses Problem, was unter der Tat lag in meinem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann versuchen, die Symptome zu unterdrücken, so wie mit Medikamenten, aber ich kann nicht das unterdrücken, was ja in mir schlummert, was ja das Grundbedürfnis ist, was vielleicht dahinter liegt, das Unerfüllte oder das Problem, was in meinem Leben ist. Ja, Leute, die irgendwie rechtsradikal werden, die Häuser anzünden oder so, das sind ja keine Menschen, die sich am Morgen aufwachen und vornehmen, heute mache ich mal was Böses, sondern da schlummert ja ein tiefer liegendes Problem, das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel, ein tiefer liegendes Problem, was sie dazu verleitet, das zu tun, was sie tun. Und das ist eben nicht damit einfach gelöst, dass die dann morgens aufwachen und sagen, naja, dann reiße ich mich halt heute mal zusammen. Sondern oft wird es dadurch sogar noch schlimmer. Das hat mich so ein bisschen erinnert an einen Vers von Jesus oder an ein Zitat von Jesus, wo er diese unreinen Geister austreibt, Lukas 11, wo er einen unreinen Geist austreibt und die Pharisäer sagen zu ihm, du treibst sie aus, weil du selber der König der Dämonen bist. Und dann sagt er zu den Jüngern, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, ein bisschen später, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er und nimmt 7 andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie dort und es wird diesem Menschen am Ende ärger gehen als zuvor. Und das ist für mich ein tiefer liegendes Thema hier, was Jesus anspricht. Aber es trifft diesen Kern, dass wenn Menschen versuchen, aus eigener Kraft etwas loszuwerden, aus der falschen Kraft heraus, dass die Probleme dann nur größer werden. Wenn ich die Symptome versuche zu unterdrücken, werden die Probleme doch am Ende meistens nur größer. Also entweder verdränge ich das, also oder ich verleugne mich selbst, ich verleugne diesen sündigen Teil in mir, dieses sündige Bedürfnis, diese Begierde in mir und versuche sie abzuspalten von mir, versuche zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, das will ich jetzt nicht mehr. Aber es wird wieder was Neues kommen, weil dieses Grundproblem da ist. Es ist wie so ein Pilz, ja, die Wurzel, ich kann den Pilz oben wegreißen, aber die Wurzel bleibt da und am nächsten Tag wächst der Pilz schon irgendwo anders. Es wird immer was Neues kommen und wahrscheinlich noch mehr, weil je mehr ich versuche, die Symptome zu unterdrücken, desto mehr versucht sich das woanders Platz zu machen. Oder die andere Möglichkeit, damit umzugehen, mit dieser Sünde, wenn ich die Tat als Sünde identifiziere, ist, dass ich sage, ich verleugne oder ich will es nicht wahrhaben. Also ich bin unehrlich mit mir selbst und mit den anderen. Also ich tue so, als wäre diese Sünde nicht da. Ja, ich bin mir sicher, wenn wir hier ehrlich miteinander wären hier im Raum, jeder von uns hat etwas, was er hier in der Gemeinde nicht erzählen würde. Was er vielleicht nicht mal seinem Ehepartner erzählen würde oder seinen besten Freunden. Ja, jeder von uns hat, bin ich überzeugt davon, etwas, was er lieber für sich selber behält. Ein Geheimnis und vielleicht nicht unbedingt ein schönes Geheimnis. Also Unehrlichkeit ist eine andere Strategie, mit Sünde umzugehen. Vielleicht sogar Unehrlichkeit vor mir selber, dass ich mir selber nicht mal eingestehen will, dass ich das tue, was ich tue. Menschen sind da sehr gut drin, sich manchmal auch selber was einzureden, was gar nicht wahr ist. Und die Frage ist jetzt, das kann ja nicht die Lösung sein. Also ihr habt schon gemerkt, ich habe das so dargestellt, diese beiden Strategien, mit Sünde umzugehen, entweder sie zu unterdrücken um jeden Preis oder sie zu verleugnen und nicht wahrhaben zu wollen, sind beides keine vernünftigen Strategien, mit Sünde umzugehen. Beides führt dazu, dass die Sünde letztendlich in meinem Leben bestehen bleibt und ich vielleicht einfach nur vor mir selber so tue, als wäre sie nicht da. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich richtig mit Sünde um in meinem Leben? Wie kann ich diese Sünde vielleicht sogar besiegen in meinem Leben? Oder wie kann ich sie loswerden? Und dazu habe ich euch zwei Geschichten mitgebracht aus der Bibel, zwei kurze Episoden mit Jesus. Und die sind sehr unterschiedlich in dem Ausgang. Und dann will ich euch fragen, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten? Einmal die Geschichte aus Matthäus 19, ab Vers 16, die kennt ihr vermutlich, oder viele von euch werden die kennen. Und siehe, einer trat zu ihm, zu Jesus, und sprach: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles getan. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast. Gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sagte er: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und die zweite Geschichte, jetzt auch Matthäus, diesmal Kapitel 9, ganz anderer Ausgang, ihr werdet es gleich merken. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen eines Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lehrt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei Geschichten? Was würdet ihr sagen?
Das habe ich alles gehalten.
Genau, Dankeschön. Ja, wir haben hier einen, der von sich selber glaubt, kein Sünder zu sein. Und dann haben wir eine Gruppe von Menschen, die genau von sich wissen, dass sie Sünder sind. Man muss vielleicht dazu sagen, Zöllner zur Zeit Jesu, die waren der Abschaum der Gesellschaft. Die waren weder Römer, das waren keine Römer, ja, die waren nicht beauftragt von den Römern, Zöllner zu sein, aber sie waren auch nicht anerkannt in ihren eigenen Reihen, also in dem Fall waren sie auch nicht als Juden oder als vollwertige Mitglieder der jüdischen Gesellschaft anerkannt. weil sie sich als Günstlinge der Römer da eine Stelle erschlichen hatten, die ihnen finanziell zwar großen Reichtum eingebracht hat, aber eben sozial halt absolute Ächtung. Also sie waren in einer Position, in der sie vom ganzen Volk ausgestoßen waren eigentlich. Von den Römern nicht hochgeachtet, aber auch von ihren Landsleuten nicht. Und in dieser Position war ihnen Tag und Nacht bewusst, schmerzlich bewusst, dass sie in irgendeiner Art und Weise Sünder sind, dass sie Abschaum sind. Reicher Abschaum vielleicht, aber Abschaum. Und diese Zöllner und Sünder kommen jetzt und essen mit Jesus. Und es gibt kein Problem. Und Jesus sagt sogar, ich bin gekommen, die Kranken brauchen einen Arzt und nicht die Gesunden. Jetzt ist die Frage an euch heute Morgen, wenn wir diese zwei Geschichten angucken, wo in deinem Leben bist du in einer Situation, in der du von Sünde gefangen bist? Das ist eine sehr herausfordernde Frage, aber eine ehrliche Frage. Und ich bitte euch, dass ihr auch die so ehrlich an euch ranlasst. Wo bist du in deinem Leben von Sünde gefangen? Also wir haben hier zwei Geschichten, in denen Menschen von Sünde gefangen sind. Der eine ist dieser reiche Jüngling, der sich offenbar so von seinem Geld und von seinem Reichtum hat einnehmen lassen, dass sein Herz zu sehr daran hängt. Das ist jetzt nun das Symptom von dieser Sünde. Und auf der anderen Seite haben wir die Zöllner, die ihre Landsleute ausnutzen, auch für finanziellen Reichtum. Ja, also wir haben zweimal Leute, die irgendwie Götzen sich gesucht haben in ihrem Leben, an die sie ihr Herz gehängt haben. Also beide leben in einem Ausdruck von Sünde. Und ich glaube, dass jeder von uns in seinem Leben einen oder mehrere Punkte hat, wo wir in irgendeiner Art und Weise merken, da äußert sich die Sünde in unserem Leben. Nicht, das ist die Sünde, aber da äußert sich die Sünde in unserem Leben. Und es kann sein, du hast sogar ein gutes Leben gelebt, du hast immer vorbildlich gehandelt, du hast alles richtig gemacht und trotzdem wirst du nach und nach verstrickt sein in deinem Leben in Sünde. Du wirst dich in Situationen wiederfinden, so wie dieser Zöllner. Vielleicht hat er ein paar Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, was seine Lehre anging. Oder er brauchte Geld und hat deshalb diese Stelle angenommen, muss seine Familie ja irgendwie versorgen. Dann hat man sich an den Reichtum gewöhnt, dann muss das Geld weiterhin reinkommen. Wie auch immer, aber er ist in dieser Situation gefangen und er merkt, ich komme da alleine nicht mehr raus. Wo bist du in deinem Leben in einer Situation verstrickt, hast dich vielleicht mit einer Situation abgefunden, hast dich an eine Situation gewöhnt, von der du weißt, dass sie irgendwie ein Ausdruck von Sünde ist. Vielleicht gar nicht unbedingt was, was du tust, aber wo du in ein System gezwängt bist, das dich irgendwie belastet, weil du merkst, da ist Sünde, da drückt sich Sünde aus in meinem Leben. Und dann die Frage an dich, wie gehst du damit um? Ignorierst du es? Machst du einfach weiter, weil es muss ja irgendwie? Versuchst du die Symptome zu unterdrücken? Versuchst du vielleicht sogar noch so einer zu sein, der die überall, wo ein Feuer ausbricht, zu löschen? Und du merkst aber, es werden immer mehr und es wird immer schwerer, das alles zu kontrollieren? Leugnest du es vor dir selbst, so wie dieser reiche Jüngling? Alles habe ich doch gehalten. Es läuft doch alles glatt, Jesus. Er ist fast noch beleidigt, dass Jesus das nicht sieht, was für ein toller Typ er ist. Wie gehst du mit dieser Sünde um? Luther sagt in seinem Brief an Melanchthon, steh dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst. Harte Worte. Steh dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst. Und sieh der Sünde unerschrocken ins Gesicht. Mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, sondern schau mutig hinunter, denn dort findest du den rettenden Christus. Mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, sondern schau mutig hinunter, denn dort findest du den rettenden Christus. Luther hat es geschrieben an Melanchthon, habe ich euch schon gesagt. Philippus, Melanchthon schreibt er, war ein kluger Kopf der Reformation. Ja, war ein großer Reformator. Aber er hatte eine Schwäche, er war ein Grübler. Er war ein sehr gehemmter Mensch, würde ich sagen. Traf höchst ungern Entscheidungen und im Gegensatz zu dem sehr selbstbewussten und vorpreschenden Luther war Melanchthon eher einer der schlaflose Nächte über jede seiner Ideen und jede seiner Taten hatte, weil er immer gegrübelt hat, könnte das vielleicht in die falsche Richtung gehen, könnte das negative Konsequenzen haben. Irgendwann bekam er dann auch körperliche Symptome, hatte Magengeschwüre, musste sich mit Schonkost irgendwie ernähren. Und Luthers Botschaft an seinen Freund war, du kannst nicht leben, ohne Fehler zu machen. Du kannst nicht leben, ohne zu sündigen, ohne irgendwo Auswirkungen von dieser Sünde in deinem Leben sichtbar werden zu lassen. Falsche Entscheidungen gehören zum Menschsein dazu. Auch abwarten und nichts tun kann falsch sein. Auch das kann Sünde sein. Und deshalb sagt er zu Melanchthon diesen denkwürdigen Satz, sündige tapfer. Und Luthers zweiter Rat, und der ist noch wichtiger als der erste, ist, aber glaube tapferer. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Du bist nicht allein. Der gnädige Gott kann deine Fehler, sogar deine Fehler, zum Guten wenden. Und ich will euch ermutigen, heute Morgen eine Sache aufzugeben. Und zwar die Annahme aufzugeben, ihr könntet die Sünde in eurem Leben aus eigener Kraft bekämpfen. Hört auf damit, die Sünde in eurem Leben aus eigener Kraft zu bekämpfen. Verschwendet eure Kraft nicht darin, sie gegen die Sünde in eurem Leben einzusetzen. Denn dieser Kampf gegen die eigene Sünde ist ein Kampf, den wir nur verlieren können. Und das zeigt die ganze Geschichte der Bibel. Immer wenn Menschen versuchen, ihre Sünde aus eigener Kraft oder die Symptome ihrer Sünde aus eigener Kraft zu bewältigen, dann führt es zu noch größeren Problemen. Das ist ein Kampf, den wir Menschen nur verlieren können. Und dieser Kampf, und das halte ich für das noch gefährlichere, jetzt noch ein kleiner Exkurs, dieser Kampf führt auch zu Werksgerechtigkeit. Und das ist etwas, was ich immer wieder merke, auch im Gespräch mit Geschwistern, dass Werkegerechtigkeit nichts ist, wovor wir Christen gefeit sind. Ja, wir wissen zwar, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, wir sind nicht erlöst aus eigener Kraft, sondern durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und trotzdem spreche ich immer wieder mit Geschwistern, auch älteren Geschwistern, und höre dann so Sätze wie, aber ich hoffe ja, dass der Herr Jesus mich dann aufnimmt, wenn ich sterbe. Ja? Oder ich hoffe, dass ich das noch loswerde, bevor ich sterbe, sonst komme ich ja in die Hölle. Und dann denke ich, was ist da, also das ist kein Vorwurf an diejenigen, die das sagen. Ich habe jetzt auch gar niemanden konkret vor Augen in dem Moment. Und trotzdem ist es bitter und enttäuschend, sowas zu hören. Weil damit machen wir das ganze Evangelium von Jesus Christus kaputt. Mit solchen Gedanken. Und ich weiß, dass jeder von uns diese Gedanken vielleicht immer wieder hat, weil so unsere Welt funktioniert. Ja, das ist dieser Mechanismus, den wir kennenlernen in unserer Welt. Du bekommst was, du musst dafür bezahlen. Du machst was kaputt, du musst was dafür bezahlen. Wir müssen immer aus eigener Kraft das wieder gut machen, was wir kaputt gemacht haben in unserem Leben. Außer vielleicht als Kinder und wenn man eine gute Haftpflichtversicherung hat. Aber wir machen die Gnade Gottes damit kaputt in unserem Leben, wenn wir versuchen, die Sünde aus eigener Kraft zu bekämpfen. Und je mehr wir uns diesen Mechanismus angewöhnen, die Sünde aus eigener Kraft zu bekämpfen, desto mehr fangen wir auch an unserer Heilsgewissheit zu zweifeln. Ist ganz logisch, weil wenn ich jedes Mal, wenn ich denke, oh, ich habe was vermasselt, jetzt muss ich das aber beseitigen, wegdrücken aus meinem Leben, komme ich ja mehr in diesen Strudel rein von, ich muss es aus eigener Kraft schaffen, mich irgendwie gerecht zu machen. Und je mehr ich versuche, mich selbst gerecht zu machen vor Gott, desto weniger vertraue ich darauf, dass Gottes Gnade groß genug ist, mich gerecht zu machen. Und dass ich deshalb eines Tages, egal wie viel schief läuft in meinem Leben, gerecht vor Gott stehen werde beim jüngsten Gericht. Und das ist das, was wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das wollen wir und dürfen wir nicht klein machen. Dazu mahnt uns auch Paulus immer wieder. Und auf der anderen Seite bedeutet es natürlich nicht, dass wir mit Absicht sündigen. Aber Paulus hat auch erkannt, und das will ich euch heute Morgen auch sagen, ich glaube, als Christen, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann können wir gar nicht mit Absicht sündigen. Dann werden wir uns nicht hinstellen und sagen, ich tue das jetzt immer wieder, um Gott zu ärgern. Sondern natürlich wünschen wir uns, dass diese Symptome verschwinden aus unserem Leben, weil sie uns kaputt machen, weil sie auch die Menschen um uns herum kaputt machen. Aber die gehen nicht weg dadurch, dass ich sie aus eigener Kraft bekämpfe. Sondern die gehen nur dadurch weg, dass ich die Gnade Gottes annehme in meinem Leben. Das klingt paradox, ist aber eine tiefe geistliche Wahrheit. Also diese Werkegerechtigkeit, lasst uns bitte nicht diese Werkegerechtigkeit keine Chance geben in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Theologie. Sondern lasst uns unsere Kraft und Energie stattdessen von ganzem Herzen darauf investieren, Jesus nachzufolgen, so wie Matthäus das hier macht. Ja, Jesus spricht 3 Worte zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus trifft eine Entscheidung und folgt ihm nach. Und das ist die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Und das ist die Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen können. Das ist die Entscheidung, die wir jeden Morgen neu treffen können. Nicht, heute mache ich nichts Böses, nicht, heute lüge ich nicht mehr. Ja, ich habe das mal auf so einem Festival, da hat mal so ein Musiker aus einem christlichen Festival so einen Vortrag gehalten. Wir lügen 2000 Mal am Tag oder so, keine Ahnung, statistisch. Ja, und dann gab es so Armbänder, die konnte man sich da kaufen für 1 Euro. Und da stand dann irgendwie drauf, was weiß ich, nicht mehr lügen oder sowas. Und dann war halt sozusagen die Challenge, so immer, wenn man auf das Armband guckt, jetzt, ich lüge nicht mehr. Ja? Und wisst ihr, wie gut das funktioniert hat bei mir? Ja, ihr ahnt es schon. Und ich glaube, bei jedem anderen auch. So. Ich glaube, es kam noch eine Lüge dazu, nämlich, ich habe dieses Armband befolgt. Ja? Wie viel besser wäre es gewesen, ein Armband zu bekommen, wo drauf steht, folge Jesus nach. Lass uns unsere Kraft da investieren. Ja, Luther schreibt gegen den Kardinal von Magdeburg in einem Schlusssatz, Gott hilft, dass wir fromme Sünder bleiben und nicht heilige Lästerer werden. Und Rudolf Alexander Schröder hat es später dann so ausgedrückt, wer nicht sündigen will, der will auch nicht erlöst werden. Der vollkommene Heilige würde des Teufels sein. Und mich hat es zum Schluss erinnert an einen Satz aus Lukas 10, Vers 16, der mich letzte Woche bewegt hat, der war Freitag in der Tageslosung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, Lukas 10, Vers 16. Denn Gott ermahnt durch uns und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und versöhnen mit Gott können wir uns nur dann lassen, wenn wir einsehen, dass wir Sünder sind. Wer nicht einsieht, dass er was falsch gemacht hat, der kann sich nicht versöhnen. Warum auch? Aber das ist unser Auftrag an die anderen Menschen, Botschafter an Christi Stadt zu sein und ihnen zu sagen, lasst dich versöhnen mit Gott. Aber auch unser Auftrag an uns selber, dass wir uns immer wieder selbst dazu ermahnen, lass dich versöhnen mit Gott. Schau der Sünde in deinem Leben, schau den Abgründen in deinem Leben ins Gesicht, erkenne an, dass sie da sind, erkenne an, dass du sie aus eigener Kraft nicht überwinden kannst und lass dich versöhnen mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Und lass dich heilen von ihm, in dem Tempo, was Gott dir schenkt. Und wenn du zurückfällst, verlass dich darauf, dass Gottes Gnade groß genug ist. Amen.